Liebe Maria, nachdem du jetzt bei Miss Pickerel bis Seite 72 gekommen bist, habe ich mir gedacht, wäre es ganz schön, du könntest jetzt auf der Couch liegen und chillen und dir den Rest vorlesen lassen. Und das mache ich jetzt. Miss Pickerel hat eine Idee. Nachdem sie jetzt wussten, dass sie Kurs hielten, erholten sich alle ein wenig. Es war wenig zu tun, so wurde Miss Pickerel gesagt, bis es Zeit wäre, die Landung auf dem Mars vorzubereiten. Mr. Killian schlief viel. Wilbur verbrachte viel Zeit mit dem Studium eines großen Kollegheftes. Und Miss Pickerel, die in einem Schrank ein Knäuel Garn gefunden hatte, beschäftigte sich mit Häkeln, nachdem ihr Wilbur aus einem Draht einen Häkelhaken gebogen hatte. Der Kapitän blieb in seiner Kajüte und arbeitete an seinem Vortrag. Eines Tages dachte Miss Pickerel wieder an die automatische Kamera. Sie fragte sich, ob sie nun wohl nahe genug beim Mars waren, dass er auf den Bildern sichtbar werden konnte. Sie schwebte aus ihrer Koje hervor, schob die Häkelarbeit in die Schürzentasche und erschien in der Kajüte des Kapitäns. Verzeihung, Herr Kapitän, wenn ich Sie störe. Ja, ja, sagte der Kapitän ungeduldig, was ist denn? Er hatte sich an seinem verstellbaren Sessel angeschnallt und schrieb mit Blaustift. Neben seinem Sessel hielt eine große Klammer eine Anzahl beschriebene Seiten zusammen. »Ich wollte nur sehen, ob der Fotoapparat schon Aufnahmen vom Mars gemacht hat.« »Ja, machen Sie schnell«, murmelte der Kapitän und deutete auf die Kamera. »Nehmen Sie sich ein Bild und gehen Sie.« Miss Pickerel griff in den Netzbehälter und holte das letzte Bild heraus. Sie nahm es mit in ihre Koje und setzte sich, um es zu betrachten. Da wachte gerade Mr. Killian auf, schwebte aus seiner Koje hervor, hing in der Luft über Miss Pickerel und sah ihr über die Schulter. Es zeigte sich, dass der Mars eine rötliche Kugel war mit weißen Kappen an aneinander gegenüberliegenden Stellen. Genau wie bei der Erde. Fast die ganze übrige Kugel war rot gefärbt, obwohl am Rande der weißen Kappen einige schmale grüne Streifen waren. Miss Pickerel dachte an die rötliche Stelle auf dem Bild der Erde, die sie als Wüste erkannt hatte. »Ist der Mars eine Wüste?«, fragte sie Mr. Killian. »Wahrscheinlich. Wenig Wasser da.« »Aber wenn kein Wasser da ist oder nur wenig, wie können da Pflanzen wachsen?« »Vielleicht gibt es gar keine«, vermutete Mr. Killian. Das konnte sich Miss Pickerel nur schwer vorstellen. Eine Welt, in der keine Pflanzen wuchsen, schien ihr nicht denkbar. »Aber wenn es regnet, bekommen sie doch Wasser.« »Na, wahrscheinlich regnet es dort gar nicht.« »Das muss aber eine ganz merkwürdige Gegend sein«, sagte Miss Pickerel. »Wie sieht es denn da aus?« »Felsen, Staub, Wind.«
»Ob es auf dem Mars kalt ist, muss ich meinen Pullover anziehen?«
»Scheußlich kalt«, versicherte Mr. Killian, »besonders nachts.«
»Aber scheint denn die Sonne nicht auf dem Mars und macht es warm, so wie die Sonne auf die Erde scheint?«
»Die Atmosphäre dort ist viel zu dünn, um Wärme festzuhalten. Nach Sonnenuntergang geht die Wärme weg.« Der Kapitän erschien in seiner Kajütentür. »Na, Mr. Killian«, fragte er, »haben Sie nichts Besseres zu tun, als bunte Bilder anzusehen?«
»Nein, Herr Kapitän«, erwiderte Mr. Killian, »ich wüsste nicht.«
»Wir kommen dem Mars immer näher«, bemerkte der Kapitän. »Ich würde meinen, dass Sie unsere Landung vorbereiten.«
»Landung?« Mr. Killians Stimme klang erschrocken.
»Ich weiß doch nicht, wie auf einem fremden Planeten gelandet werden soll. Ich kenne mich nur beim Starten aus. Haggerty sollte doch die Landung übernehmen.«
Der Kapitän schaute Wilbur an, der in seiner Koje gesessen und in seinem Kollegbuch gelernt hatte.
»Ich nicht«, wehrte Wilbur ab. Seine Augen sahen ganz entsetzt aus. »Ich war doch noch nie in einem Raumschiff. Alles, was ich über Raumfahrt weiß, ist angelernt und angelesen. Die praktische Erfahrung sollte ich doch auf dieser Reise erst machen.«
»Sie werden schon Ihre Erfahrungen machen«, verkündete Mr. Killian düster.
Das hielt Miss Pickerel nicht mehr aus. »Herr Kapitän Crandall«, begann sie, »ich kann nicht umhin zu bemerken, dass ich noch keine Expedition erlebt habe, die schlechter vorbereitet war als diese.«
»Vergessen Sie da nicht etwas, Miss Pickerel«, erwiderte der Kapitän kalt. »Denken Sie nicht mehr dran, dass nur Ihretwegen Mr. Haggerty jetzt nicht mehr bei uns ist.«
»Ach, na ja, also,
Es kommt jetzt darauf an, meinte Miss Pickerel, keine Panik aufkommen zu lassen. Wenn wir unseren gesunden Menschenverstand gebrauchen, muss sich doch eine Methode finden lassen, wie wir mit dem Raumschiff landen können. Haben Sie da vielleicht Vorschläge? Fragte der Kapitän. Also, begann Miss Pickerel langsam. Sie versuchte zu überlegen. Sie dachte daran, was ihr Wilbur über die Wirkung der Schwerkraft gesagt hatte. Wirkt die Schwerkraft auch auf dem Mars? Fragte sie.
Nicht so stark wie auf der Erde, antwortete der Kapitän.
Auf dem Mars beträgt die Schwerkraft nur etwa ein Drittel von der unsrigen.
Oh, Miss Pickerel war enttäuscht. Einen Augenblick dachte ich, wir könnten nur einfach den Motor abstellen und uns von der Schwerkraft anziehen lassen. Aber wenn der Mars nur ein Drittel der Anziehungskraft der Erde ausübt, dann reicht das vielleicht nicht aus. Und jedenfalls können wir nicht kopfüber landen.
Allerdings, bestätigte der Kapitän. Und eine Bauchlandung können wir auch nicht machen, fuhr Miss Pickerel fort, weil wir ja wieder von dort starten können müssen. Ich weiß noch, dass wir beim Start von der Erde senkrecht standen.
Eben, versetzte der Kapitän. Kommt, Leute, wir wollen in meiner Kajüte dieser Sache wissenschaftlich zu Leibe gehen. Er begann in Richtung auf seine Kajüte zu schweben, drehte sich dann aber wieder um.
Einen Augenblick, begann er. Vielleicht können wir Miss Pickerels Anregung doch verwenden. Wir werden, sobald wir in den Bereich der Marsanziehung kommen, versuchen, das Schiff kehrt machen zu lassen. Und dann wenden wir gerade so viel von der Antriebskraft unseres Raumschiffes an, um die Anziehungskraft des Mars zu bremsen. Auf diese Weise können wir ganz allmählich runtergehen und haben auch gleich die richtige Stellung für den Start nach Hause.
Kann denn jemand das Raumschiff kehrt machen lassen? Miss Pickerel zweifelte daran.
Wie man das macht, habe ich gerade hier in meinem Kollegheft stehen, sagte Wilbur. Da verwenden wir die Hilfsraketen, aber nicht alle, nur die auf einer Seite des Raumschiffs. Dadurch, ich weiß schon, rief Miss Pickerel, das ist genauso, wie wenn man ein Boot wendet, indem man nur mit einem Ruder arbeitet.
Ach, bin ich froh, dass wir landen können. Ich bin ganz aufgeregt. Ich kann es kaum noch erwarten, dass wir auf dem Mars ankommen.
Allein gelassen. Zur größten Überraschung von Miss Pickerel fand die Landung auf dem Mars ohne jede Sensation statt. Vom Inneren des Raumschiffs aus gab es keine Möglichkeit festzustellen, wo sie waren oder auch nur in welcher Richtung sie flogen, außer durch das Fernrohr. Aber jetzt durfte Miss Pickerel nicht mehr hindurchschauen. Die Männer verteilten die Wachen unter sich und probten sorgfältig jeden Abschnitt ihres Landungsmanövers. Miss Pickerel verbrachte viel Zeit in ihrer Koje. Entweder saß sie und häkelte oder sie lag und schlief.
Einmal merkte sie beim Aufwachen an den gespannten Mimen der Männer, dass etwas vorging. Wilbur bewegte Hebel und drückte auf Knöpfe. Mr. Killian beobachtete reulich die Instrumente. Der Kapitän stand am Fernrohr.
»Sie haben es geschafft, Wilbur«, sagte schließlich der Kapitän mit gedämpfter Stimme. »Sie haben uns herumgedreht. Jetzt fängt der Mars an, uns herunterzuziehen.« Sehr bald hatte Miss Pickerel ein sonderbares Gefühl überall im Körper. Niemand hatte sie auf die Wirkung der Schwerkraft, die nun vom Mars ausging, vorbereitet. Und als sie sich ihm immer mehr näherten, fühlte sich Miss Pickerel schwerer und schwerer. Eine unwiderstehliche Trägheit ergriff sie. Sie bemerkte, dass ihr Körper tiefer in die Polster ihrer Koje hineinsank. Sich nur auf die andere Seite zu drehen, wurde zu einer Anstrengung. Sie schlief viel.
»Da wären wir«, hörte sie jemanden rufen. »Wir sind da, wir sind gelandet!«
Mit größter Anstrengung gelang es Miss Pickerel, ihren schweren Kopf den Männern zuzuwenden. Wilbur und Mr. Killian standen dicht beieinander und klopften sich gegenseitig auf den Rücken. Der Kapitän stand etwas abseits und die Männer gingen einer nach dem anderen zu ihm und schüttelten ihm feierlich und respektvoll die Hand. Miss Pickerel versuchte, sich aufzusetzen, es gelang ihr aber nicht. Es schien ihr, als sei sie viele Tonnen schwer. Sie hatte nicht die Kraft, ihren schweren Körper zu bewegen.
»Hilfe«, rief sie, »ich kann mich nicht regen, ich bin gelähmt.«
»Nein, das sind Sie nicht«, Miss Pickerel beruhigte sie Wilbur und ging mit müden Schritten auf sie zu.
Das scheint nur so, weil sie so lange schwerelos gewesen sind. Sobald sie sich daran gewöhnt haben, fühlen sie sich wieder ganz wohl. Es wird ihnen sogar um vieles leichter zumute sein als auf der Erde. Wilbur hatte recht. Sehr bald war Miss Pickerel imstande, sich zu setzen. Sie trat auf den Fußboden. Es war ein ganz merkwürdiges Gefühl, wieder die Beine zu gebrauchen, nachdem sie so lange durch die Luft geschwebt war. »Ja«, sagte sie zum Kapitän, der sie vom anderen Ende des Raumes her anschaute. »Worauf warten wir denn noch? Machen wir doch die Tür auf und steigen wir aus!« Der Kapitän ging langsam auf sie zu. »Also, Miss Pickerel«, begann er, »jetzt hoffe ich, dass Sie vernünftig sind und mir keine Schwierigkeiten machen. Ich kann Ihnen nicht erlauben, das Raumschiff zu verlassen.« »Sie sind sehr im Irrtum, Herr Kapitän, wenn Sie auch nur einen Augenblick annehmen, dass ich die ganze Reise zum Mars mache und dann nicht aussteige und mich hier umsehe.« Sie langte in die Koje nach ihrem rosa Pullover und begann, ihn langsam anzuziehen. Der Kapitän sagte, »Sehen Sie da die unförmigen Anzüge mit durchsichtigen Helmen, die die Männer anziehen? Das sind Luftdruckanzüge. Jeder, der das Raumschiff verlässt, muss einen tragen, um am Leben zu bleiben.« »Och, das stört mich nicht«, entgegnete Miss Pickerel. »Ich werde Mr. Haggertys Anzug tragen. Welcher ist denn seiner?« »Also hören Sie, Miss Pickerel, kann sie nicht mitkommen, Herr Kapitän?«, fragte Wilbur. »Ich gebe auf Sie Acht.« »Nein«, erwiderte Captain Kendrell energisch, »das ist hier eine wissenschaftliche Expedition. Wir sind Forscher und können nicht auf Touristen Acht geben.« »Aber Herr Kapitän«, protestierte Miss Pickerel, »das ist ungerecht. Denken Sie daran, dass ich es war, die...« »Ich denke daran, dass Sie an Bord gekommen sind, obwohl Sie hier überhaupt nichts zu suchen hatten. Wären Sie nicht gewesen, wäre Mr. Haggerty mitgekommen.« »Aber Mr. Haggerty war ja gar nicht nötig, wie sich gezeigt hat«, fing Miss Pickerel wieder an. »Das tut nichts zur Sache. Ich kann es nicht verantworten, dass Sie das Raumschiff verlassen. Sie dürfen jedoch am Funksprechgerät zuhören, was wir miteinander sprechen. Sämtliche Luftdruckanzüge haben Funksprechgeräte, die mit dem in meiner Kajüte verbunden sind. Sie können alles verstehen, was wir sagen. Und wenn es Ihnen hier zu einsam wird, können Sie auch mit uns sprechen.« »Besten Dank«, versetzte Miss Pickerel ziemlich steif. »Das wird mir bestimmt ein großes Vergnügen sein.« Sie entschloss sich, jetzt nicht mehr mit dem Kapitän zu streiten. Sie wollte warten, bis er wieder zurückkam. Dann wäre er wahrscheinlich zugänglicher. Sie sah zu, wie sich die Männer zum Verlassen des Raumschiffes fertig machten. Jeder zog einen unförmigen Schutzanzug über und befestigte einen durchsichtigen Helm über seinem Kopf. In jedem Helm befand sich ein kleines Mikrofon, gerade vor dem Mund des Betreffenden. Wilbur ließ seinen Helm bis ganz zuletzt offen, sodass er Miss Pickerel alles erklären konnte. Er schilderte ihr den Atmosphärendruck auf dem Mars, der viel geringer ist als der auf der Erde. Er erklärte ihr, dass deshalb im Inneren der Luftdruckanzüge der gleiche Druck wie auf der Erde erzeugt würde. Und er sagte ihr, dass die Marsatmosphäre nicht genügend Sauerstoff enthalte, und zeigte ihr die Sauerstoffflaschen. Jeder der Männer trug eine in einer großen Tasche auf dem Rücken des Anzugs. Wilbur zeigte Miss Pickerel, wie die Sauerstoffflasche mit dem Inneren des Anzugs verbunden war. Und er erklärte ihr auch, dass die Schutzanzüge geheizt seien, weil die Temperatur auf dem Mars während der ganzen Nacht und dem größten Teil des Tages viel zu niedrig sei, als dass man sich dabei wohlbefinden und gesund bleiben könnte. Dann führte er sie an die Tür des Raumschiffs und erklärte ihr die Luftdruckschleuse. Mr. Killian ging gerade hinein. Miss Pickerel hätte ihn gar nicht erkannt, wenn er ihr nicht die durchsichtige Seite des Helms zugewandt hätte. In den unförmigen braunen Anzügen sahen die Männer alle gleich aus. »Sehen Sie, Miss Pickerel«, sagte Wilbur, »er macht die innere Tür der Druckschleuse auf und geht hinein.« Er schließt die Tür und betätigt das Druckventil. Die äußere Tür der Schleuse lässt sich nicht öffnen, bevor nicht der Luftdruck in der Schleuse der gleiche ist wie außerhalb des Raumschiffs. »Verstehen Sie das, Miss Pickerel?« »Nicht ganz«, antwortete Miss Pickerel, »aber es ist sehr freundlich von Ihnen, Wilbur, dass Sie versuchen, es mir zu erklären.« Der Letzte, der das Raumschiff verließ, und der Letzte, der durch die Druckschleuse ging, war der Kapitän. »Wir bleiben nicht lange weg, Miss Pickerel«, sagte er. Er sprach ins Mikrofon, weil er den Helm schon befestigt hatte. Es war ganz sonderbar, wie seine Stimme aus dem Funksprechgerät in der Kapitänskajüte hinter Miss Pickerel hervortönte, während er dicht vor ihr stand, so dass sie sah, wie seine Lippen sich bewegten. »In einer halben Stunde sind wir wieder da«, sagte der Kapitän. »Spätestens in einer halben Stunde.« Dann trat er in die Luftdruckschleuse und schloss die innere Tür. Miss Pickerel blieb alleine zurück. Miss Pickerel kommt zu Hilfe. Fast unmittelbar danach hörte Miss Pickerel die Stimme des Kapitäns aus dem Funksprechgerät in seiner Kajüte. »Miss Pickerel«, fragte er, »habe ich meine Uhr drin liegen lassen?« Miss Pickerel lief in die Kapitänskajüte. Die Uhr lag auf einer Bank. Sie stellte fest, dass es gerade 12:30 war. »Ja, Herr Kapitän«, rief sie und beugte sich vor, um in das Mikrofon zu sprechen, das auf einem Schemel vor dem Sessel des Kapitäns stand. »Ich werde sie Ihnen bringen. Ich ziehe Mr. Haggertys Luftdruckanzug an und bringe sie Ihnen sofort hinaus.« »Miss Pickerel«, antwortete der Kapitän mit seiner üblichen scharfen Stimme, »Sie haben im Raumschiff zu bleiben. Ich befehle es. Ich wollte nur sicher gehen, dass meine Uhr da ist. Verlassen Sie das Raumschiff unter gar keinen Umständen.« Miss Pickerel antwortete nicht. Der Kapitän hatte kein Recht, so mit ihr zu sprechen. Er durfte ihr keine Befehle geben. Sie gehörte ja nicht zur Besatzung. Wenn sie Lust hatte, auszusteigen und sich umzuschauen, wie es auf dem Mars aussah, dann hatte er keinerlei Vollmacht, das zu verhindern. Sie ging also dahin, wo Mr. Haggertys Luftdruckanzug in einer offenen Truhe lag. Sie griff hinein, um ihn herauszuholen, aber dann besann sie sich anders. »Es wäre wohl doch verkehrt«, sagte sie, »es ist wahrscheinlich vernünftiger zu warten, bis mir der Kapitän die Erlaubnis gibt, auszusteigen.« So ging sie zurück und setzte sich in den Sessel des Kapitäns. Von Zeit zu Zeit hörte sie die Männer in ihre Mikrofone sprechen, manchmal sprachen sie auch mit ihr und sie gab ihnen dann Antwort. »Erzählen Sie mir nichts davon, wie es da ist«, sagte sie, »ich möchte es selber sehen, wenn der Kapitän mich aussteigen lässt.« »Ich bringe Ihnen ein Andenken mit, Miss Pickerel«, das war Wilbers Stimme. »Möchten Sie einen Stein haben?«
»Einen Stein«, rief Miss Pickerel, »gibt's denn da Steine?«
»Alle möglichen«, sagte Wilber, »meist rote. Sie sind sehr hübsch. Ich bringe Ihnen einen mit.« Jetzt lag Miss Pickerel doppelt so viel daran, herauszukommen. Rote Steine vom Mars, das wäre eine fabelhafte Ergänzung ihrer Steinsammlung zu Hause. »Kommen Sie her, Wilber«, das war die Stimme des Kapitäns. »Sie kommen zu weit ab von uns.« »Jawohl«, antwortete Wilber, »ich suche gerade einen roten Stein für Miss Pickerel aus.« »Miss Pickerel, wie viel Uhr ist es?«, fragte der Kapitän. Miss Pickerel sah auf die Uhr des Kapitäns. »Es ist 12:45, erwiderte sie. »Also, Leute«, sagte der Kapitän, »alles zurück und ins Raumschiff.« Plötzlich hörte Miss Pickerel Wilbers Stimme.
»Herr Kapitän, es ist was passiert. Ich stecke fest. Der Fuß ist mir zwischen zwei große Felsblocken eingeklemmt. Helfen Sie mir bitte, Herr Kapitän.«
Miss Pickerel wartete auf die Antwort des Kapitäns.
»Wir kommen, Miss Pickerel«, war alles, was der sagte. »Herr Kapitän«, schrie Miss Pickerel auf.
Sein Funksprechgerät muss in Unordnung sein. Er schien Wilbers Hilferuf gar nicht gehört zu haben. Miss Pickerel erinnerte sich, dass so etwas schon einmal geschehen war, am Tag des Abflugs, als Wilber am Tor der Einzäunung ihrer Weide versucht hatte, sie beim Raumschiff anzumelden, hatte das Funksprechgerät auch versagt. Wieder hörte sie Wilbers Stimme.
»Bitte, Herr Kapitän, ich brauche Hilfe!«
»Was ist denn, Miss Pickerel?« kam die Stimme des Kapitäns. »Ist etwas passiert?« Es gab einen scharfen Klick und dann völlige Stille. Das Funksprechgerät hatte ganz ausgesetzt. Miss Pickerel brüllte in das Mundstück hinein, aber es kam keine Antwort mehr, weder vom Kapitän noch von Wilber oder Mr. Killian. Einige Sekunden saß Miss Pickerel da und war ganz starr vor Schrecken. Wenn sich der Kapitän nicht umdrehte, konnte er nicht erfahren, dass in seinem Rücken Wilber etwas zugestoßen war. Wilbers Sauerstoffvorrat würde allmählich zu Ende gehen und...
»Wilber«, sagte Miss Pickerel, für den Fall, dass er wenigstens ihre Stimme noch hören konnte, »keine Angst, ich komme Ihnen zu Hilfe.«
Sie stürzte dahin, wo sie Mr. Haggertys Luftdruckanzug gelassen hatte. Sie hob ihn hoch. Er war schwer und ungefüge. Sie wurschelte sich hinein, einen Fuß nach dem anderen. Sie nahm sich nicht die Zeit, ihre Kleider auszuziehen, und ihre Röcke bildeten einen abstehenden Wulst um ihre Hüften. Sie nahm eine Sauerstoffflasche und steckte sie in die große lose Tasche auf dem Rücken ihres Anzugs. Sie hob den Helm über ihren Kopf und machte ihn fest, obwohl das schwierig war wegen der dicken Handschuhe, die an den Ärmeln festsaßen. Zuletzt schob Miss Pickerel den Schlauch der Sauerstoffflasche in die dafür bestimmte Öffnung ihres Luftdruckanzugs, wie Wilbers ihr gezeigt hatte. Sie lief zur Luftdruckschleuse, kehrte aber vorher nochmal um und holte eine zweite Sauerstoffflasche, die sie in den Arm nahm. Die war für Wilber, falls sein Sauerstoffvorrat zu Ende ginge, ehe sie seinen Fuß freimachen konnte. Sobald sie drin war, schloss sie die innere Tür der Luftdruckschleuse. Es fiel ihr ein, dass Wilber irgendetwas über ein Luftdruckventil gesagt hatte. An der Wand der Schleuse befand sich ein kleiner Handgriff, den Miss Pickerel drehte. Sofort gab es ein heiseres, saugendes Geräusch und binnen kurzem konnte Miss Pickerel die äußere Tür öffnen. Es wurde ihr beinahe übel, als sie sah, wie hoch über dem Boden sie war. Eine schmale Leiter führte hinab zu der roten, felsigen Einöde da unten. Da musste sie nun hinuntersteigen, mit ihrem hinderlichen Luftdruckanzug, die Sauerstoffflasche für Wilber im Arm. Aber Miss Pickerel zögerte nicht. Sie rutschte fast auf jeder Sprosse aus und klammerte sich wieder an. Und sie machte die Augen zu, um nicht schwindlig zu werden, aber schließlich kam sie unten an. Da machte sie die Augen auf. In ziemlicher Entfernung sah sie Wilber, der abwechselnd mit beiden Armen winkte und sich dann wieder niederbeugte, um zu versuchen, seinen eingeklemmten Fuß zu befreien. Zwischen Wilber und dem Raumschiff sah Miss Pickerel die beiden anderen auf sich zukommen. Keiner von ihnen hatte Wilber vermisst. Offenbar meinte jeder, Wilber komme hinter ihnen drein. Miss Pickerel stolperte den Männern entgegen, die zusätzliche Sauerstoffflasche fest an sich gepresst. Es war gar nicht einfach, in dem schweren Luftdruckanzug zu gehen. Der Boden war rau und felsig, hier und da bliesen starke Windstöße dicke Wolken roten Staubes gegen ihren Helm. Sie winkte und deutete, damit die Männer sich umdrehen und rückwärts schauen sollten. Doch gingen die nun noch schneller voran. Als sie näher kamen, konnte Miss Pickerel das Gesicht des Kapitäns erkennen, der vorne ging. Er machte wütende, lange Schritte und seine blauen Augen funkelten. Hinter dem durchsichtigen Helm bewegten sich seine Lippen, und obwohl Miss Pickerel nicht verstand, was er sagte, wusste sie doch genau, dass sie jetzt auf sie schimpfte, weil sie sein Verbot, das Raumschiff zu verlassen, übertreten hatte. »Herr Kapitän«, rief sie, »Herr Kapitän!« Wenn doch das Funksprechgerät funktionieren wollte. Jetzt hatte der Kapitän sie fast erreicht. Er versuchte, sie am Arm zu fassen, aber Miss Pickerel entwand sich seinem Griff. Sie sagte immer wieder den Namen »Wilber«, und riss jedes Mal den Mund weit auf, in der Hoffnung, dass der Kapitän sie verstehen möchte. Dann ergriff sie plötzlich den Ärmel des Kapitäns und drehte ihn halbwegs herum. Sie deutete wieder, und diesmal sah es der Kapitän. Er zögerte nur einen Augenblick. Sehr schnell und sehr geschickt nahm er dann seine Sauerstoffflasche ab und vertauschte sie mit der von Miss Pickerel. Nachdem er die Flasche, die vorher er getragen hatte, in ihren Anzug eingesetzt hatte, nahm er ihr die andere Flasche aus den Armen und rannte über die Felsen weg zu Wilber hin. Miss Pickerel wollte ihm folgen, aber ein sachter Griff hielt sie zurück. Es war Mr. Killian. Miss Pickerel wandte sich um, dem Raumschiff zu. Sie machte sich klar, dass sie mit der fast verbrauchten Sauerstoffflasche des Kapitäns nicht weit kommen würde. Sie musste schon zurück und im Raumschiff warten, bis der Kapitän und Wilber wiederkamen. Mr. Killian bedeutete ihr durch Zeichen, dass sie die Leiter hinaufsteigen und in die Luftdruckschleuse gehen sollte. Von der obersten Leitersprosse warf Miss Pickerel einen Blick zurück. Sie sah erleichtert, dass der Kapitän bei Wilber angekommen war. Mit einem mächtigen Ruck befreite er Wilbers eingeklemmten Fuß. Die beiden Männer standen noch einen Augenblick zusammen da, während der Kapitän die zusätzliche Sauerstoffflasche in Wilbers Anzug einsetzte. Dann machten sich die beiden schleunigst zum Raumschiff auf, während Miss Pickerel sich bückte, um durch die äußere Tür in die Luftdruckschleuse zu steigen. Wieder zu Hause. Von diesem Tag ab war den Männern nichts gut genug für Miss Pickerel. Mr. Killian, der die übrigen immer noch mit kurzen, abgehackten Sätzen anredete, wurde ihr gegenüber ganz gesprächig und erzählte ihr seine ganze Lebensgeschichte in allen Einzelheiten. Wilbur las ihr alle Wünsche von den Augen ab. Und der Kapitän hielt ihr, noch bevor er sich daran machte, das Funksprechgerät zu reparieren, eine steife, kleine Entschuldigungsansprache. Ich habe Sie verkannt, Miss Pickerel. Hoffentlich werden Sie mir verzeihen, dass ich zu Beginn unseres Fluges so kurz angebunden war. Ich glaube kaum, dass selbst Mr. Haggerty so schnell gedacht und gehandelt hätte wie Sie zur Rettung von Wilbers Leben. Es ist mir eine Ehre, Sie zu den Teilnehmern unserer Expedition zählen zu dürfen. Wenn jetzt einer der Männer das Raumschiff verließ, wurde es Miss Pickerel gern erlaubt, mitzukommen. Sie kletterte die Leiter so oft herauf und hinunter, dass sie zwischen dem Raumschiff und dem Mars vollkommen schwindelfrei wurde. Und das blieb sie bis an ihr Lebensende. Während ihres Aufenthalts auf dem Mars hatte Miss Pickerel Gelegenheit genug zu sehen, wie der Planet beschaffen war. Sie stellte fest, dass er trocken, felsig, staubig und flach war. Soweit man bei dieser Expedition beobachten konnte, gab es kein tierisches Leben auf dem Mars. Und Miss Pickerel konnte selbst sehen, dass die ganze Pflanzenwelt in einer Art trockenen Mooses bestand, das an einigen Felsen wuchs. Es gab keine Wolken, außer Staubwolken. Es gab keinen Regen. Miss Pickerel fand die Erde bedeutend behaglicher als den Mars. Sie war froh, dass sie auf der Erde lebte. Indessen fand Miss Pickerel eine Menge schöne rote Steine auf dem Mars. Und die Männer steuerten so freigebig zu ihrer Sammlung bei, dass ihre Koje nach wenigen Tagen fast vollständig mit Steinen angefüllt war. Es blieb gerade noch ein schmaler Raum, wo Miss Pickerel sitzen und liegen konnte. Da der Mars und die Erde sich in so vielen Beziehungen voneinander unterscheiden, war Miss Pickerel ein wenig verwundert darüber, dass die Tage auf dem Mars fast genau die gleiche Länge hatten wie die Erdentage. »Nur 37 Minuten länger«, sagte Kapitän Crandall eines Tages, als sie ihn danach fragte. »Sehen Sie, sowohl der Mars wie die Erde drehen sich ständig um ihre Achse wie Kreisel. Dadurch, ich weiß«, sagte Miss Pickerel, »dadurch entstehen Tag und Nacht.« »Ja, und beide drehen sich fast mit der gleichen Geschwindigkeit. Deshalb haben die Tage hier auf dem Mars fast die gleiche Länge wie die Tage auf der Erde.« »Übrigens rate ich Ihnen, Miss Pickerel, noch heute mit Ihren Steinen da etwas zu unternehmen. Morgen starten wir nämlich auf unsere Heimreise, und wenn Sie die Steine da lassen, wo Sie jetzt sind, werden Sie hier überall in der Luft herumfliegen, sobald wir aus der Anziehungskraft des Mars hinauskommen. Vielleicht kann Ihnen Wilbur eine Truhe oder einen Schrank zeigen, wo Sie die unterbringen könnten.« Miss Pickerel suchte sich die 7 schönsten Exemplare heraus, die sie ihren Nichten und Neffen als Andenken mitbringen wollte, um sich wenigstens daran zu erfreuen. Die übrigen Steine verschlossen sie und Wilbur in einer Truhe. Als die Zeit für den Start kam, schnallte sich Miss Pickerel in ihrer Koje ganz fest an, kniff die Augen zu und machte sich auf die Explosion gefasst. Auch diesmal verlor Miss Pickerel trotz aller ihrer Bemühungen das Bewusstsein. Als sie erwachte, fand sie sich wieder ohne Schwere. Auf der Rückfahrt waren alle in froher Erregung, selbst der Kapitän. Ständig sauste er hin und her zwischen dem Hauptraum und seiner Kajüte, wo er Seite an Seite mit seinem blauen Stift vollschrieb. »Das gibt einen meiner besten Vorträge«, verkündete er eines Tages. »Und Miss Pickerel, wenn ich einmal in der Nähe von Boxberry Hill spreche, dann müssen Sie kommen und auf dem Podium neben mir sitzen. Dann stelle ich Sie den Zuhörern vor als die erste Frau, die auf dem Mars gewesen ist. Dann werden Sie berühmt, wissen Sie?« »Wann werden wir denn zu Hause sein, Herr Kapitän?«, fragte Miss Pickerel. »Nur noch ein paar Tage, Miss Pickerel. Sind Sie aufgeregt?« »Ein wenig«, gab Miss Pickerel zu. Sie war aber auch etwas in Sorge, und je mehr das Ende der Fahrt heranrückte, umso mehr sorgte sich Miss Pickerel. »Es ist wegen meiner Kuh«, gestand sie Wilbur. »Ich hätte sie nicht so lange alleine da unten lassen dürfen mit einem fremden Mann. Ich hoffe nur, dass es ihr einigermaßen gut geht.« »Sie wollten ja gar nicht verreisen, Miss Pickerel«, meinte Wilbur. »Es war höhere Gewalt und nicht ihre Schuld.«
Hoffentlich ist Miss Haggerty nicht wütend auf mich, sagte Miss Pickerel, weil ich an seiner Stelle mitfuhr. Von der Instrumententafel her, wo er sich mit Mr. Killian besprochen hatte, rief in diesem Augenblick der Kapitän. »Jetzt nähern wir uns schon der Erde, Miss Pickerel. Wir müssen uns wieder an die Schwerkraft gewöhnen. Warum versuchen Sie nicht etwas zu schlafen, während wir landen?« Gut, Miss Pickerel ging also schlafen, und als sie aufwachte, erkannte sie am Gewicht ihres Körpers, dass sie auf die Erde zurückgekehrt waren. Die Wirkung der Schwerkraft war so stark, dass sie nicht so bald damit fertig werden konnte. Sogar die Männer hatten diesmal Mühe, sich zu bewegen. Sie sah, wie Wilbur versuchte, an der Wand entlang zu gehen. Er zog sich aber an den Handgriffen vorwärts, als fehle ihm die Kraft, sich anders zu bewegen. So gelangte er an die Luftdruckschleuse und öffnete beide Türen. Ein Streifen Sonnenlicht fiel auf den Fußboden. Wilbur blickte hinaus. »Heda Haggerty«, rief er, und Miss Pickerel hörte, wie ihm Mr. Haggerty antwortete. Und dann hörte sie noch einen Laut, einen hochwillkommenen Laut. Sie hörte das zufriedene Brüllen ihrer Kuh. Miss Pickerel atmete erleichtert auf. Alles, was ihr jetzt noch zu tun blieb, war, sich bei Mr. Haggerty dafür zu entschuldigen, dass sie seinen Platz eingenommen hatte, sodass er zurückbleiben musste. Als sie zum Verlassen des Raumschiffs bereit waren, hatte Miss Pickerel auch begonnen, wieder Gewalt über ihre Arme und Beine zu bekommen. Sie begann, sich wieder an ihr Körpergewicht zu gewöhnen. Sie stand auf. Der Kapitän tauchte in der Tür seiner Kajüte auf. Er ging hinüber zu Miss Pickerels Koje und griff nach ihrem rosa Pullover. Er half ihr, ihn anzuziehen. »Herr Kapitän«, bat Miss Pickerel, »eins müssen Sie mir versprechen. Lassen Sie das Raumschiff bitte nicht eher aus meinem Weideland fortschaffen, bis meine Nichten und Neffen Gelegenheit gehabt haben, es sich anzusehen.« »Das verspreche ich Ihnen«, sagte der Kapitän. Sobald sie den Erdboden wieder unter den Füßen hatte, eilte Miss Pickerel auf Mr. Haggerty und ihre Kuh zu. Mit einer Hand hielt Mr. Haggerty den Strick ihrer Kuh, der andere Arm lag liebevoll über ihrem Rücken. Miss Pickerel sah sofort, dass es der Kuh wieder ausgezeichnet ging. »Miss Pickerel«, begann Mr. Haggerty, »ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken, dass Sie...« »Mr. Haggerty«, sagte Miss Pickerel gleichzeitig, »ich muss Sie vielmehr um Entschuldigen bitten, dass...« Beide verstummten und sahen sich an. »Wofür wollen Sie mir danken?«, fragte Miss Pickerel. »Für die Gelegenheit, mich Ihrer Kuh anzunehmen«, antwortete Mr. Haggerty. »Wissen Sie, wozu ich mich entschlossen habe, Miss Pickerel?« »Nein«, erwiderte Miss Pickerel. »Ich habe mich entschlossen, wieder auf die Universität zu gehen und Tierheilkunde zu studieren. Und das nur deswegen, weil ich so viel Freude daran hatte, Ihrer Kuh wieder gesund zu machen. Ich habe Haustiere wirklich zu gern.« »Und Sie sind gar nicht wütend, weil Ihnen die Marsreise entgangen ist?« »Nein, gar nicht«, antwortete Mr. Haggerty. »Und übrigens sollte ich Ihnen etwas bestellen, Miss Pickerel. Ich habe es aufgeschrieben und in meine Aktenmappe getan. Die Aktenmappe ist da drüben beim Zaun. Es war ein Telefongespräch.« »Ach, du liebe Zeit, etwa vom Gouverneur?« »Jetzt weiß ich es wieder«, meinte Mr. Haggerty. »Es war die Frau des Gouverneurs.« Damals, am ersten Flugtag, als der Rückruf vom Gouverneur durchkam, erzählte ich ihm, was geschehen war. Dann rief die Frau des Gouverneurs an. Sie bat mich, Ihnen zu sagen, sobald Sie zurückkämen, möchten Sie doch bitte einen Besuch im Haus des Gouverneurs machen. Das hatte ich aufgeschrieben und in der Aktenmappe verwahrt. Miss Pickerel streichelte den Hals ihrer Kuh. Sie sah sich auf ihrer schönen, grünen, sonnigen Weide um. Sie hörte, wie sich die Kuh ein Maul voll Gras abrupfte, und es gab ein lautes, reißendes Geräusch. »Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein«, sagte Miss Pickerel. »Wissen Sie was, Mr. Haggerty? Auf dem Mars gibt es nicht einmal Gras.« Während der nächsten Monate machte Miss Pickerel mehrere Besuche im Haus des Gouverneurs. Im nächsten Jahr bei der Landwirtschaftsausstellung gewann ihre Sammlung roter Steine vom Mars nicht nur die blaue Schleife, sondern außerdem die Goldmedaille, die alljährlich für das hervorragendste Ausstellungsstück überhaupt verliehen wurde. Der Gouverneur selbst erkannte sie ihr zu. Und Mr. Haggerty verbrachte seine ersten Semesterferien auf Miss Pickerels Farm. Miss Pickerels Leben war nun wirklich ganz verändert. Die größte Veränderung allerdings, über die sich Miss Pickerel am meisten freute,
ging mit ihren Nichten und Neffen vor sich. Von dem Augenblick an nämlich, als durch Ferngespräch die Einladung eintraf, sich das Raumschiff auf Miss Pickerels Weideland anzusehen, von diesem Augenblick an wurden ihre Nichten und Neffen nicht müde, Miss Pickerel von ihrer wunderbaren Reise erzählen zu hören. Sie bestaunten die blaue Schleife und die Goldmedaille. Und ihr Leben lang hielten sie die Andenken in Ehren, die ihnen Miss Pickerel mitgebracht hatte. Die 7 schönen roten Steine vom Mars.